OM Kaffee, der Online-Marketing-Real-Talk mit Markus Hübner und Olaf Koch. OM Kaffee.
Let's get ready to rumble!
OM Kaffee.
So, da ist der Kaffee durchgelaufen. Das ist schön. OM Café Episode 11. Ich habe das gerade nochmal nachgeschlagen. Das heißt, wir haben bald das gute Dutzend voll. Wir halten es also schon lange miteinander aus. Schön, dass du da bist, Olaf.
Schön, dass du da bist, Markus. Das erneute Intro. Wir haben gerade schon eine gescheiterte Aufnahme hinter uns.
Ja, ich hatte ja wirklich auch schon bei anderen Episoden hatte ich schon alles. Also inklusive Feuerwehr in der Hütte hatte ich schon mal. Das war jetzt eigentlich normal, also irgendjemand hat geklingelt bei dir und du musstest da hingehen.
Und es kommt dazu gesagt, ich bin gerade in Portugal und es kommt hier, wenn ich hier bin, kommt es im Jahr vielleicht viermal vor, dass jemand an der Tür klingelt.
Ja, also wenn jetzt noch einer klingelt, dann hast du einen Lauf, definitiv. aber dann machen wir jetzt auch nicht mehr auf, dann ist auch alles gut. Ja, ja, wir haben ein paar Themen mitgebracht. Ne? Wir haben uns eben natürlich zusammengesetzt. Und das erste Thema hast du mitgebracht. Hat irgendwas mit diesem TikTok zu tun? Was nicht diese kleinen Drages sind, sondern wirklich, das ist dieses soziale Netzwerk oder dieser Endlos-Feed mit den Videos für alle, die das nicht kennen.
Genau. Es gibt News von der Ads-Front. Und zwar tritt... Das ist ein Search Engine Beitrag, den ich mitgebracht habe, mit dem Titel TikTok enters the Search Ad Market challenging Google and Microsoft. Und TikTok ist ein soziales Netzwerk, was wahrscheinlich jeder weiß, in chinesischer Hand, beziehungsweise auch China, wo gerade auch viel darüber diskutiert wird, ob das verboten werden soll oder nicht.
Spannendes Thema.
Ja. Genau, spannendes Thema. Hochpolitisches Thema. Denke ich auch, dass das da auf jeden Fall mit reinspielt. Und ich habe diese Woche in einem Teams-Call mit jüngeren Kollegen und Kolleginnen, hat mich mal interessiert, auf welchen sozialen Netzwerken sie sich bewegen und wo sie suchen. Ob sie nur bei Google suchen oder tatsächlich auch bei TikTok oder Instagram suchen. Es ging um einen Beitrag, den die eine Kollegin mitgebracht hat zum Thema Instagram-SEO, wo erstmal so eine Ambivalenz bei mir aufgetreten ist, von wegen Instagram-SEO, Suchmaschinenoptimierung, Instagram, Suchmaschine, Instagram. Das ging nicht so in meinen Kopf rein. Und dann haben mich die jungen Kolleginnen und Kollegen tatsächlich aufgeklärt, dass sie insbesondere bei TikTok auch viel suchen. Und zwar gerade, wenn es darum geht, lokale Events oder Örtlichkeiten irgendwie zu finden, die attraktiv sind. Und die haben gesagt, die suchen in erster Linie, suchen da ziemlich viel in dem Bereich bei TikTok und teilweise auch bei Instagram. Und das hat mich schon ein bisschen überrascht, weil ich bin ja auch schon ein bisschen älter. Ich hab gar kein TikTok. Und da können wir jetzt die Brücke schlagen dazu, warum jetzt Search Ads bei TikTok Sinn machen. Man kann jetzt wohl über ein SEA-System, also ein System für Suchmaschinenwerbung bei TikTok, auf Keywords buchen, die gesucht werden, um dann Anzeigen auszuspielen. Spannende Sache.
Also ich sehe es ja auch so wie du. Also auch, also ich persönlich nutze keinen TikTok. Für mich ist YouTube Shorts schon zu bekloppt. Aber ich habe natürlich, du weißt, ich habe 4 Kinder und gerade meine Tochter geht ja komplett steil auf das ganze Zeugs. Und da kriege ich natürlich dann auch viel mit, wie das so funktioniert. Und deswegen, mich wundert das nicht. Ne? Also in diesem Artikel von Search Engine Land steht ja, dass Studien nahelegen, dass ungefähr 40% der jungen Leute durchaus nach einem Lunch-Spot, also nach einem Restaurant suchen, auf TikTok oder Instagram, wo ich sagen würde, was soll das? Das ist ja überhaupt keine, da kriegst du ja gar keine Karte raus, ne? Also, oder keine, ne? Also nicht, ne? Ich würde immer auf Google Maps suchen, auch weil ich weiß, das sind gute Bewertungen und alles das. Ich käme nicht ansatzweise auf den Trichter, das zu machen. Aber das zeigt ja eigentlich auch nur, dass du als Online-Marketer musst halt da sein, wo deine Kunden sind. Und wenn 40% halt TikTok und Instagram nutzen, um dich als Restaurant zu finden, dann ist es halt so.
Also gerade wenn es um die Visualität geht, das haben sie mir auch gesagt, ja. Da ist alles, da sind die oft schöne Videos, dann werden da eingeblendet, da kann man sich so schöne Hochglanzvideos da angucken zu dieser Lokalität etc. Und das fehlt denen bei Google. Wahrscheinlich, wo du es gerade ansprichst, wahrscheinlich wird der Ablauf so sein, sie werden sich Inspiration bei TikTok holen und dann einfach nur noch zu Google gehen, um die Maps oder zu Google Maps gehen oder Apple Maps oder was weiß ich nicht was, um da die Lokalität direkt zu suchen und dann hinzunavigieren. So wird wahrscheinlich der Ablauf sein, denke ich mal.
Heißt natürlich in der Folge für mich eigentlich, dass natürlich ein paar Restaurants, also wenn wir jetzt bei dem Essensthema bleiben, darauf ist es ja nicht zwangsweise beschränkt, aber dass viele Restaurants dadurch natürlich abgehängt werden, weil sie dann, weil sie eben zum Beispiel auf TikTok nicht präsent sind.
Und exakt.
Dann helfen, ich weiß nicht, ob dir dann die Search Ads da was helfen, also ich weiß nicht ganz, ob die Search Ads zu externen Websites treiben oder einfach nur auf andere.
Naja, wenn ich Restaurant Berlin in TikTok suche und meine Search Ad dann präsentiere mit schönen Videos und so, warum nicht? Also.
Nee, klar, aber das, ich meine, ich kenne ja hier auch ein paar Restaurants und Restaurantbetreiber und sag mal, die sind auch mit Google Maps schon komplett überfordert und die sagen da immer noch Google My Business dazu, haben diesen, ja, also die sind natürlich jetzt nicht so online-affin wie wir und deswegen ist das natürlich schon ein spannendes Ding, wo du einfach, ja, wo vielleicht manche Restaurants dann ihr Potenzial auch hier wieder nicht abrufen, weil sie dann einfach sagen, nee, TikTok finde ich blöd.
Ja, oder was heißt TikTok? Sie kennen vielleicht im Zweifel TikTok noch nicht mal oder wissen gar nicht, dass sie da irgendwas machen können. Also die sind ja mit SEO und SEA schon überfordert. Viele und jetzt auch noch TikTok. Also ich finde es spannend. Also wir hatten ja letztes Jahr schon die Diskussion, dass TikTok der größte Challenger im Suchmarkt für Google sein soll. Aktuell ist es Microsoft wegen der AI-Geschichte. So schnell können sich die Zeiten ändern. Und jetzt kommt jetzt TikTok halt mit diesen Search Ads nach. Ich find's spannend, so in der Entwicklung, in der Kombination abzuwarten bleibt eben, ob TikTok diese doch stark politisch motivierten Dinge rund um TikTok, wenn die natürlich durchgesetzt werden, dann wird TikTok natürlich zwangsläufig einiges an Marktanteil verlieren. Ich weiß jetzt gar nicht, ob diese politischen Diskussionen, vielleicht kannst du mir da weiterhelfen, soll das nur für USA gelten, dass TikTok in den USA verboten werden soll oder in der gesamten westlichen Welt?
Also nach meinem Stand erstmal, das, was wirklich im Raum steht, ist die USA, aber auch die Europäische Union ist ja auch nicht ganz grün mit TikTok. Und überhaupt glaube ich, dass wir im Moment in so eine, eigentlich wieder in Zeiten des Kalten Krieges zurückrutschen. Und deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, dass das noch weiter eskaliert. Aber nochmal, oder da stecke ich nicht so wahnsinnig drin in dem Thema. Ich frage mich, was die ganzen Kinder dann machen, wenn TikTok abgeschaltet wird. Das wird schlimm werden, tagelang. Aber
eine spannende Frage ist es auch, ja. ist TikTok, also Facebook sind wir uns, denke ich, einig, ist ein aussterbendes Medium. Also dem sterben die User langsam weg, glaube ich. Also es ist ein Ü40-Medium geworden inzwischen. Also ich kenne keinen mehr unter 30, der noch einen Facebook-Account hat.
Ja, das stimmt.
Und spannend wird es halt, ist man mit 30 noch auf TikTok? Ne? Das wäre halt eine spannende Frage. Instagram hat, glaube ich, bei Instagram sind noch Leute über 30, Instagram hat, glaube ich, noch eine mehr Zukunft als Facebook. Weil es irgendwie, weiß ich nicht, ich kenne auch viele über 40-Jährige, die bei Instagram sind, also umgekehrt jetzt und natürlich unter 30-Jährige auf jeden Fall auch. Es wäre spannend zu sehen, wie sich das mit TikTok von der, also wie lange die Nutzer bei TikTok bleiben, ob das so ein Medium ist, was auch in, was du auch noch mit 30, 40 benutzt, oder ob das so ein Thema ist, was dann mit Ende 20 auch vorbei ist irgendwie, weil dafür gibt's, glaube ich, das Medium noch gar nicht so lange, dass man das irgendwie so beurteilen kann, denke ich mal, würde ich jetzt mal behaupten.
Nee, aber das könnte dir egal sein, wenn du, klingt jetzt blöd, aber wenn du Schminke verkaufst an Jüngere, dann stört dich das ja irgendwie gar nicht. Also wenn du das nutzt als eine Möglichkeit, um potenzielle Neukunden zu treffen, dann ist es halt so. Irgendwann wachsen die dann da vielleicht raus oder haben dafür keine Zeit mehr oder was auch immer. Aber also spannend finde ich das auf jeden Fall und ich finde es auch nach wie vor schön. Und das ist ja etwas, was ich gerade so wahrnehme, dass halt das dieses Monopol oder Duopol, was wir jetzt eigentlich lange hatten, in sowohl im Suchmarkt als auch in den sozialen Netzwerken, dass es wieder ein bisschen mehr Auswahl gibt. Und dass nicht alles nur, alles Google, alles Facebook, sondern nee, es hast dann eben auch, kannst auch auf Pinterest werben und deine Produkte platzieren. Und das finde ich erstmal gut, weil nochmal, irgendwie Konkurrenz belebt das Geschäft. Das ist zwar irgendwie eine sehr banal ausgedrückte Sache, aber ich glaube, wir sehen ja gerade im Suchmarkt, was passiert, wenn mal ein bisschen Konkurrenz auftaucht, dass gerade so ein Google jetzt auch auf einmal wieder aufwacht und sagt, jetzt machen wir jetzt nicht nur das 17. Core-Update, sondern wir versuchen jetzt mal wirklich was ganz anderes. Mhm. Und das kann ja erstmal nur für den Markt sinnvoll sein.
Aber auch wir sehen es ja auch an anderen Fronten, kann ich jetzt, ein Wort ist ein bisschen blöd, das in aktuellen Zeiten zu sagen, aber wir sehen ja zum Beispiel Twitter bröckelt, ne, oder weiß ich nicht genau, ob es bröckelt, Mastodon da als Alternative wird da ja immer dann hergezogen. Es sind gerade wirklich in vielerlei Hinsicht spannende Zeiten, also nicht nur, was jetzt Online-Marketing angeht, sondern die ganze weltpolitische Situation, was auch teilweise dann Hand in Hand geht, und es ist es ist gerade sehr dynamisch alles und ist natürlich auch herausfordernd dadurch, sowohl für die Konsumenten, also zu welchem sozialen Netzwerk gehst du jetzt, auf was verbringst du jetzt deine Zeit, als auch für uns Online-Marketer natürlich, wo müssen wir stattfinden, ne? Also die Diversität führt natürlich auch dazu, dass wir uns mit immer mehr sozialen Netzwerken auch zumindest von Grund aus beschäftigen müssen, weil wir ja auch wissen müssen, was für Zielgruppen treiben sich darum, wie funktionieren die Netzwerke überhaupt, weil sie ja dann doch andere Ausprägungen auch immer haben. Die einen sind sehr bildlastig, die anderen sehr videolastig, die anderen sehr textlastig, ne? Also bleibt spannend und herausfordernd, sagen wir es mal so.
Was ja eigentlich gerade für uns beide gut ist, weil ich finde, das ist gerade eine Kernkompetenz von Agenturen, dass sie eben helfen, diesen Schleier zu lichten. Also ne, wenn du als Unternehmen hingehst und alles wäre ganz einfach und du musst irgendwo nur noch eine Kreditkarte durchziehen und läuft schon. Aber jetzt, wo es halt mehrere Plattformen gibt und wo man auch strategisch drüber nachdenken muss, was jetzt eigentlich zu tun ist in Bezug auf Content, ich kann das erstmal nur gut finden, weil nochmal, das ist unsere Kernkompetenz, dass wir solche Sachen kritisch angucken können oder ne, wir haben einfach ein anderes. Ich glaube, wir sind per se neugierig auf diesen ganzen Quatsch, der da jetzt kommen wird. Und das Unternehmen beizubringen und ihnen zu sagen, okay, das, was du jetzt bisher gemacht hast, geht nicht, oder weil du folgende Zielgruppe erreichen willst, musst du jetzt eher das machen als das. Das spielt uns ja eigentlich erstmal nur in die Karten.
Ja, aber Markus, wo kommen wir her? Ne? Ihr kommt aus der SEO-Richtung, wir auch, ne? Ursprünglich, originär. Das heißt, wir hatten zwei Kanäle, wo wir auch richtig in die Tiefe gehen konnten. Ne? Also richtig tiefes Know-how und Wissen aufbauen. Je breiter das ganze Set an Kanälen wird, desto mehr kommt Mediaplanung ins Spiel, also crossmediale Denke, crossmedial Plan. Also es geht mehr in die Breite, in die strategische Breite. Und die Gefahr ist natürlich auch, dass wir dann irgendwann die Tiefe verlieren, weil es gar nicht möglich ist, sich in jedem Kanal so gut auszukennen, dass man die Kampagnen auch richtig aussteuern kann oder meinetwegen die organische Auffindbarkeit dann da zu erzeugen. Also es ist auch da sehr herausfordernd, in die Breite zu gehen, ohne die Tiefe zu verlieren.
Na klar. Ich glaube, wir werden jetzt auch nicht an den Punkt kommen, dass wir irgendwann mal 20 populäre soziale Netzwerke haben. Das kann ja per Definition eigentlich schon gar nicht sein. Sondern klar, werden sich da immer 3, 4 herausarbeiten. Aber nochmal, ich finde es spannend. Und also stimmt natürlich, also gerade klar, was du musst natürlich immer mehr Mitarbeiter vorrätig halten, um eben auch verschiedene Netzwerke abzubilden. Ich kann sagen, dass wir das eigentlich relativ gut hinkriegen. Also dass es dann meistens so eine Art Product Owner gibt, also jemand, der dann seinen Fokus hat, nur auf TikTok zum Beispiel. Und das, also gehen geht das schon. Es ist halt herausfordernd ist es auf jeden Fall. Und gerade wenn du ein paar Plattformen hast, die halt auch ein extremes Tempo an Veränderungen anbieten, klar, du musst da dranbleiben, aber nochmal, das ist ja gerade der Vorteil. Das ist eine Leistung, die viele Unternehmen gar nicht mehr erbringen können, sondern das ist eigentlich das, was ja auch eine Media-Agentur immer gemacht hat, dass sie eigentlich einen Überblick hatten über sehr viele Kanäle und Wege.
Genau, bei denen fehlte oft die Tiefe, ne? Eine Media-Agentur, da war es halt Media-Budget und du hast per TKP die Werbeplätze belegt, ne? Das ist halt eine ganz andere, das ist originär ja eine ganz andere Herangehensweise als wir originär, wo wir eigentlich herkommen. Ne? Bei uns ging es viel um Optimierung, Aussteuerung und da ging es halt am Schluss oft nur um Mediabudget auf Töpfe zu verteilen. Ne?
Ja, klar.
Okay, nächstes Thema.
Ja, nächstes Thema. Ich habe es mitgebracht. Ein Beitrag, lass mich nicht lügen, ich habe es eben noch gewusst, von wem er ist.
Ich kann es dir sagen.
Dominik Graser habe ich nach.
Dominik genau, Graser, ja.
Und zwar auf der Website Media Affin. Beitrag, ehrlich gesagt, noch aus dem Januar, aber ich fand den trotzdem irgendwie gut. Und zwar, Headline ist eigentlich ChatGPT, Doppelpunkt, darum wird der Preis für Texte durch ChatGPT steigen. Und als wir eben drüber gesprochen haben, sagtest du so, hey, wieso steigen? Das ist doch etwas kontraintuitiv, weil mit ChatGPT kann man, wenn man jetzt die Kosten für ChatGPT außen vor lässt, kann man ja Content eigentlich für 0 Euro generieren. Und wenn man das Briefing rauslässt und so, klar. Seine beiden Thesen, seine These ist eigentlich die, dass natürlich, ich sag mal so, der Content mittlerer Qualität, der kann eben durch, oder auch unterster Qualität, kann dann durch ChatGPT und Konsorten erzeugt werden. Und das heißt, wenn du aus dieser Phalanx an Müll herausstechen willst, dann brauchst du natürlich richtig gute Leute. Und diese richtig guten Leute werden in der Folge eben auch teurer sein. Und deswegen seine These, These 1, Texte werden dadurch teurer werden müssen. Erfolgreich wird in nicht allzu ferner Zukunft sein, wer die besten Texte für die individuelle Zielgruppe hat. Und das fand ich erstmal ganz interessant. These 2 ist, der beste Text der Welt alleine wird nicht reichen. Mehr denn je wird die Marke eine Rolle spielen. Google's EAT ist bekannt. Kürzlich wurde daraus Double EAT. Ja, als ich es gelesen habe, hab ich mich auch gefragt, wie stehe ich eigentlich dazu? Auf der einen Seite könnte man natürlich denken, wenn jetzt mehr und mehr, ich sag mal, Standard-Content durch AI erzeugt wird, wird es natürlich erstmal eine hohe Überkapazität an Schreibenden geben und in der Folge wird der Preis natürlich erstmal sinken müssen. Langfristig weiß ich gar nicht, ob das so sein wird. Also im Kern stimme ich dem eigentlich schon zu, dass Texte eigentlich teurer werden, weil wir einfach, wobei das ist jetzt eigentlich nicht durch AI, sondern eigentlich eher durch das, was Google macht, begründet, dass eben Qualität immer wichtiger wird. Und dieser ganze 3-4-Sterne-Content, das wird halt immer unspannender werden. Und vor allem, wenn du wirklich auf Double EAT abzielst, dann musst du halt nochmal eine Schippe drauflegen. Und deswegen, ich glaube, dass die Kosten für Content deutlich steigen werden. Nicht zwangsweise nur wegen AI, sondern eben auch, weil natürlich die Ansprüche von Suchmaschinen immer weiter steigen. Was meinst du?
Also ich glaube ja, das hatten wir im Vorgespräch auch schon besprochen, ich glaube, das Delta wird größer zwischen den Massentexten und den wirklich guten, hochwertigen Texten. Ob dadurch die hochwertigen, guten Texte teurer wären, da das wage ich noch zu bezweifeln. Ich glaube eher, dass die Massentexte günstiger werden und dadurch das Delta größer wird zwischen den beiden Textarten, sag ich mal. Ich aus SEO-Gesichtspunkten, man muss ja mal gucken, warum produziere ich Content? Das kann SEO-Gesichtspunkte sein, das können Branding-Gesichtspunkte sein, das können ja verschiedenste Positionierungsgesichtspunkte, Thought-Leadership-Content kann es sein, wo es eher um Positionierung geht. Ich glaube, man muss das ein bisschen differenziert betrachten. Ne? Also ich glaube, wenn wir vom Massencontent, und dabei handelt es sich oft bei SEO-Content um Massencontent, muss man einfach so sagen. Ne? Also die meisten SEO-Texte sind, das Wort will ich gar nicht benutzen, aber ich habe es jetzt benutzt, sind Massencontent. Ne? Das ist kein Thought-Leadership-Content, sondern das ist Content, die um Suchmaschinen zu füttern, um halt gemäß Information Retrieval Faktoren eine Relevanz zu erzeugen, um gut gefunden zu werden mit TF-IDF-Analysen etc. Und ich glaube, dass wir in dem Bereich auf Dokumentenebene, also bei den einzelnen Dokumenten, da wird eher der Textpreis sinken, glaube ich. Es wird immer mehr Text hochskaliert und Textmengen hochskaliert, die auch gut in Suchmaschinen gefunden werden, weil Google sagt selber, sie haben kein Problem mit AI-Content, also sie strafen es nicht ab und warum sollten sie es auch? Abgesehen davon müssen sie es auch erstmal erkennen und da bin ich auch skeptisch, dass das in naher Zukunft möglich sein wird, weil diese Systeme und neuronalen Netze entwickeln sich so schnell, dass ein Reverse Engineering, glaube ich, oder irgendwie ein Watermark zu entwickeln, was über alle Sprachmodelle und die da draußen so rum verfügbar sind, funktionieren, das zu erkennen, das glaube ich, da glaube ich nicht dran. Und sprich, Google wird weiterhin nach den üblichen Ranking-Faktoren, Information Retrieval-Faktoren vorgehen, um Inhalte zu ranken. Da sind wir ja vor Dokumenten nehmen, dann haben wir die Qualitätsebene, so nenne ich es jetzt mal, also sprich unter anderem EEAT, da gibt es auch schon so Ansätze wie Author Rank und Author Vektoren und so, die man da draußen in verschiedenen Papern und Patenten lesen kann, aber ich glaube, davon sind wir auch noch weit entfernt, dass Google den Autor aufgrund des Schreibstils zum Beispiel identifizieren kann und dadurch auch dann wieder feststellen kann, dass dieser Beitrag von einem Autor kommt, der wahnsinnig gut und viel Expertise und Vertrauen hat. Da wollen sie natürlich hin, aber ich glaube, sie sind da noch nicht so weit und das wird auch noch ein langer Weg, glaube ich. Und deswegen, das waren ja die beiden Argumente, die da genannt wurden. Ich glaube, was das angeht, was SEO-Content angeht, werden wir da eher sinkende Preise sehen. Was Thought-Leadership-Content angeht, würde ich eher die These vertreten, dass das eh kein externer Texter so gut machen kann wie einer selbst, also ein Anbieter selber. Als wirklich guten Thought-Leadership-Content, wie lange müsste sich ein externer Dienstleister für Text damit beschäftigen, mit einem Thema beschäftigen, um wirklich ein Thought-Leadership-Content auch produzieren zu können für den jeweiligen Kunden? Das halte ich für schwierig.
Boah, also ich hatte mal, ich weiß gar nicht mehr, wer das erzählt hat, aber eigentlich ein ganz interessanter Fall, wo typische kleine Firma und der Chef hatte halt dieses ganze Wissen in seinem Kopf. Mhm. Aber er hatte keine Zeit zu schreiben. Mhm. Aber er saß lange im Auto, also hat man sich darauf geeinigt, dass Redakteur und Chef während so einer langen Autofahrt eine halbe Stunde miteinander quatschen, die ganzen Argumente entwickeln, Struktur des Artikels. Und Person schreibt dann, also der Redakteur schreibt den Artikel, hat aber natürlich das Wissen des Chefs mit drin gehabt. Und das war, in meinen Augen war das echt guter Content, der dann da entstanden ist. Ne? Also deswegen glaube ich nicht immer, dass das so nicht funktionieren kann. Man muss halt nur mal ein bisschen drüber nachdenken und gucken, wie kriegt man da wirklich genialen Content hin. Ich habe es auch manchmal so, oder ich habe jetzt auch nicht immer zwangsweise Zeit, jetzt irgendwie, wenn ich einen Artikel schreibe, noch großartige Charts oder sowas da dazu zu schreiben. Aber da ist eben auch Kombination gefragt. Also wenn man dann in einem Team arbeitet und jemand anders fügt dann irgendwie noch ganz bestimmte grafische Elemente dazu oder sonstiges, glaube ich, kann das schon sehr gut funktionieren.
Und dann sind wir natürlich auch in einem Preissegment dann, wenn das tatsächlich auch immer wichtiger wird, weil so ein Text wird keine KI erstellen können. Ne? Da sind wir uns, denke ich, einig. Ja. Und ja, es ist, aber das ist natürlich eine hohe Latte dann, die man erstmal überspringen muss. Ne? Also wirklich dann vor allen Dingen in so einer Kombination, wie du es gerade beschrieben hast, interessanter Ansatz. Das klang wie so eine Geschichte, wie du es angefangen hast. Also ist das eine Geschichte, die du aus deinem direkten Umfeld kennst oder habt ihr das so gemacht?
Nee, wir haben es nicht so gemacht, aber ich habe da ehrlich gesagt auch schon oft drüber nachgedacht. Aber es war eine andere Agentur, denn ich weiß gerade nicht mehr genau, wer es war. Aber ja, so hat man das Problem gelöst. Und vielleicht mal zurück zu den Thesen. Vielleicht können wir uns auf die These einigen, dass einige verstehen werden, dass Content sehr viel teurer produziert werden muss, wenn er dann auch guter Content sein soll. Und zwar guter Content nicht nur im Sinne von SEO, sondern also nicht nur im Sinne von der rankt, sondern der bewirkt dann auch etwas, wenn den jemand liest. Weil klar, ich kann 1 Million Seiten, 1 Million Besucher auf meinem Artikel haben und keiner kauft bei mir oder keinem bleibt das irgendwie haften, habe ich ja auch nichts gewonnen.
Aber es ist interessant, ne? Also es hängt immer davon ab, aus welcher Richtung der Content-Auftrag kommt. Das sehen wir bei uns auch. Wenn der aus der SEO-Richtung getrieben ist, sind die Kunden auch oft nicht bereit, gewisse Wortpreise zu zahlen. Da ist man einen gewissen Standard gewohnt. Dieser Standard ist auf jeden Fall unter 50 Cent pro Wort.
Ja.
Und wenn wir aus der PR-Richtung Content-Aufträge bekommen, dann geht es eher Richtung 1 Euro pro Wort. Ne? Also da ist eine riesige Range, wie je nach Kontext, aus welchen du beauftragt wirst für Content-Produktion, was die Kunden bereit sind zu zahlen. Ne? Und da sieht man halt, ne? Was für einen großen Delta wir uns da bewegen. Ne?
Ja, aber das ist dann halt quasi auch wirklich so die alte Welt, ne, wo du halt irgendwie so ein Content-Netzwerk, Content einkaufst und das mag ja für ganz bestimmte Zwecke auch nach wie vor okay sein. Also wenn du jetzt einen Shop hast mit einer Kategorie und da müssen 100 Wörter geschrieben werden, ja, dann muss jetzt wirklich nicht zwangsweise Pulitzer-Preis verdächtig sein, sondern das kann man natürlich auch auslagern. Aber nochmal, wenn es ein redaktioneller Beitrag sein soll, und wir hatten ja hier zum Beispiel schon mal ein paar Mal gefeatured, die Beiträge von Animals, also Animals mit Z hinten, mit S, wo ich sagen muss, das ist Content, wo ich wirklich sage, ich lese den und der bleibt extrem bei mir haften oder sorgt eben zum Beispiel so, dass dafür, dass zwei Baggerluten den in ihrem Podcast diskutieren, das muss doch das Ziel sein und nicht einfach jetzt noch die 1000. Seite zu schreiben, während die 999 anderen davor jetzt auch nicht so wahnsinnig gut funktioniert haben.
Das ist ne die Brille, die man aufhat, ne?
Ja.
Und du weißt selber aus unserer SEO-Bubble, dass dort, wenn man die Brille SEO-Brille aufhat, dass es da dann gerade um den Bogen auch wieder zurück zu ChatGPT und KI zu spannen, dass das gerade eine Goldgräberstimmung zumindest gerade wieder macht im SEO-Bereich, wo ganz viele Leute wieder aus ihren Löchern kommen, gerade die sich früher mit Automatisierung viel beschäftigt haben, jetzt ihren zweiten Frühling gefühlt erstmal zumindest fühlen, nicht erleben, aber zumindest das laue Lüftchen fühlen davon.
Ich glaube, es ist wie bei allen Sachen auch in den letzten Jahren. Ich glaube, man riecht gerade so ein bisschen, nicht, dass ich dem zustimme, aber man riecht so ein bisschen, dass man sich etwas Mühsames vom Hals schaffen kann, nämlich Content-Produktion. Und da werden wir, also wir beide, aber auch die ganze Branche darüber einmal diskutieren müssen, aber dann auch aufklären müssen, dass das eben sehr wahrscheinlich nicht zum Ziel führt. Dass es nett ist, dass es als Inspiration gut ist, dass es für bestimmte Zwecke gut ist, gebe ich auch noch zu, oder für bestimmte Aufgaben, zum Beispiel einen Teaser für einen selbstgeschriebenen Artikel zu generieren, das ist in meinen Augen vollkommen okay, oder Meta-Descriptions, was ja eigentlich auch nur ein Teaser ist, auch nur eine Zusammenfassung, dafür kannst du es ja prima nutzen, überhaupt keine Frage, aber ich denke nach wie vor, oder das, was mich in den letzten Jahren an Content wirklich irgendwie umgehauen hat, das wird ein ChatGPT nicht erzeugen können. Oder zumindest Correct. Nicht in absehbarer Zeit.
Und ich finde das eine gute Überleitung. Du hast gerade vom Ziel gesprochen, also welches Ziel das verfolgen soll. Und wir hatten ja uns ein Hauptthema überlegt heute, oder? Mhm. Und zwar, ich lese das mal vor, was du hier eingetragen hast in unser Dokument. Die SEO-Trends gehen Richtung AI und Data, aber das löst doch eigentlich nicht die echten Probleme der meisten Unternehmen. Punkt, 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 Fragezeichen.
Ja, es basiert letztens, ich habe eine Studie gelesen, die habe ich jetzt hier leider gerade nicht mehr verlinkt, aber so die üblichen Trends, also was sind Skills, die SEOs drauf haben müssen? Und ja, Data war natürlich ein Thema und AI, und ich glaube, das waren auch die beiden Themen, die natürlich ganz vorne standen. Und natürlich ist irgendwie Datenanalyse ein spannendes Ding, ist überhaupt keine Frage. Aber gerade wenn man so aus der SEO-Sicht kommt und gerade wenn man sich dieses Double EAT anguckt, dann geht's doch da hauptsächlich darum, einfach herausragend zu sein und sich eben als Marke aufzubauen. Und da hilft's mir, finde ich, wenig, wenn ich jetzt mit ChatGPT irgendwelche Texte generiere oder wenn ich aus meinen Bestandskundendaten jetzt irgendwelche Trends herauslesen kann. Womit ich nicht sage, dass das nichts taugt, aber es taugt, oder das andere finde ich viel wichtiger, weil es so unglaublich wenig Leute beherrschen. Also gerade wenn man da draußen unterwegs ist und man versucht Leute zu animieren, einfach mehr nach draußen zu gehen, mehr im Außen zu sein und zum Beispiel einen eigenen Podcast zu produzieren. Nur als blödes Beispiel, nicht sagen, dass ein Podcast jetzt irgendwie das Allheilmittel überhaupt ist, aber es sorgt halt wirklich dafür, dass du nach draußen gehst, es sorgt dafür, dass Leute dich sehen, es sorgt dafür, dass du aus dieser Phalanx der gleichen Langeweiler herauskommst, und das fehlt mir in unserer Branche seit Jahren und eigentlich schon fast immer, dass wir immer, oder früher haben wir über das Fixen von Canonical Text gesprochen und jetzt sprechen wir darüber, dass wir Maschinen nutzen, um Content zu generieren, aber das größere Bild darüber fehlt eigentlich. Wofür machen wir das eigentlich alles und wie sorgen wir dafür, dass das, was da herauskommt, auch wirklich herausragend ist, dass ich positioniert bin, ja? Gerade dieses Experte sein, Autorität sein, Vertrauen.
Das schaffe ich definitiv. Ja. Das ist so die alte Frage, ne? Die schöne Grüße an Marco Young und an Wolfgang Jung, die haben in ihrem aktuellen Podcast besprechen die das Thema Personal Branding. Und da kam eine interessante Diskussion bei den beiden auf. Könnten wir ja hier mal weiterführen. Und zwar, wie stark ist die Marke an eine Person gekoppelt und oder kann eine Marke auch ohne Personen funktionieren, ohne Gesichter, sagen wir, oder Menschen? Ne? Und da sind wir aber bei dem Punkt, wenn wir davon reden, du hast es ja gerade angesprochen, du hattest ja gerade eine implizite Aussage, zumindest habe ich da drin gehört, dass man ja auch so eine Menschen braucht, um eine Marke oder sich zu positionieren, um Branding zu betreiben etc. Ne? Und zum Beispiel wir beide jetzt hier, die jetzt einen Podcast aufnehmen und eben nicht der x-tausendste Text zum selben Thema, der irgendwo den Suchmaschinen zum Fraß vorgeworfen wurde irgendwie und der dann hoffentlich rankt. Wie wichtig ist an den Touchpoints der Mensch? Wenn ich einfach nur einen Touchpoint mit KI-generierten Text erzeuge, reicht das aus, um mich als Marke trotzdem positionieren zu können? Oder muss es menscheln? Also muss man Gesichter haben? Muss man Menschen haben? Oder reicht nicht der pure Text-Touchpoint dafür? In der Summe nachher auch, ne? Weil wir haben ja das, also reichen nur, ich sag mal, unmenschliche Touchpoints, um eine Marke aufzubauen, im Sinne auch dann von EEAT meinetwegen? Oder reicht es nicht? Das ist erstmal die Grundfrage, ne? Wie stark müssen Touchpoints menscheln, damit ein Markenaufbau gelingt?
Ich glaube, dass Mensch es leichter macht, aber es muss nicht sein. Ich habe zum Beispiel was in meiner privaten Thematik eine Marke ist Amazona. Die haben so, bin ja nebenbei noch Musiker und da kann ich immer Reviews lesen von Musikinstrumenten, von Keyboards und so. Und ehrlich gesagt, ich kenne keinen einzigen Schreiberlink davon, aber ich weiß, dass alles, was die schreiben, ist einfach genial. Und da würden mir auch ein paar andere einfallen oder auch Thomann als Online-Händler. Da muss ich sagen, kenne ich auch keine Person, die nach außen gerichtet diesen Laden für mich vertreten würde. Ich weiß aber einfach, dass sie starken Content haben. Ich weiß, dass die als Händler eine andere Philosophie haben als ein Musikproduktiv oder ein Music Store. Und das nehme ich schon wahr. Also da braucht es für mich nicht zwangsweise ein Mensch, weil natürlich die Summe allen Handels dann für mich trotzdem irgendwie noch aussagekräftig ist. Aber es macht es natürlich leichter, wenn da so ein lustiger Hansel ist und immer lustige Videos produziert, dann oder ja, ich glaube, so kennen wir es ja auch. Ich meine, Trigema würde uns alle einen Dreck interessieren, wenn Wolfgang Grupp nicht ab und zu in den Talkshows sitzen würde und ordentlich einen rauskloppt. Also da macht der Mensch natürlich schon was aus. Ob das jetzt immer positiv auf die Marke Trigema einzahlt oder nicht, ist eigentlich ganz egal. Aber da finde ich, ist Mensch hilfreich. Also Frage beantworten, ich glaube nicht, dass es ein Mensch braucht, aber es macht vieles leichter. Und in manchen Kanälen, glaube ich, geht's natürlich auch gar nicht ohne Mensch. Ne? Also wenn du zum Beispiel, wie gerade besprochen, die Talkshows der Nation bedienen möchtest, dann geht's natürlich auch gar nicht anders.
Okay, haken wir ab. Mensch ist hilfreich oder es fördert das einfach. Ne? Brechen wir es jetzt nochmal runter. Du hast gesagt, der Content, den findest du gut. Du brauchst es die Gesichter da hinten nicht, du wirst nicht wissen, wer da schreibt und folgst da auch keinen bestimmten Personen da von dieser Amazona. Und der Content muss halt gut sein. Das habe ich jetzt bei dir so rausgehört. Ne? Content muss dich überzeugen und der Content holt dich da immer wieder zurück und hat quasi den Markenaufbau für das erreicht. Glaubst du, und vor allen Dingen, das habe ich auch implizit rausgeholt, der Content bietet halt vor allen Dingen EE, also Expertise und Experience.
Ja.
Ne, das schätzt du da so ein bisschen, ne? Also um die Brücke zu EEAT zu schlagen. Und glauben wir, dass es KI keine Expertise und Experience vermitteln kann?
Also mit dem richtigen Briefing, glaube ich, kriegst du da natürlich schon Sachen rein, die so aussehen, ja. Also auch da werden die Systeme ja deutlich besser werden. Oder nochmal, auch mit deinem Briefing kriegst du es natürlich hin, dass es in eine ganz bestimmte Richtung geht. Keine Frage. Ich glaube trotzdem, dass so eine gewisse emotionale Reaktion, die ich erzeugen soll, und nur sowas, finde ich, ist im Großen und Ganzen interessant. Dafür sind natürlich so audiovisuelle Medien spannender, als jetzt einfach nur einen Text zu haben. Und sobald wir audiovisuell sprechen, glaube ich, wird die Maschine das eben einfach nicht mehr können. Außer wenn wir, ich weiß nicht, ob du noch Max Headroom kennst. Das war damals so, eine ziemlich trashige Serie. Aber wo halt, glaube ich, der erste computeranimierte Kopf drin war. Und der war auch hinreichend schlecht. Klar kann man sowas generieren. Und irgendwann werden wir sicherlich auch Deepfakes haben, die super aussehen. Aber wird das jemand so cool sein wie jemand, der irgendwie vor der Kamera steht und sich selber schlapplacht oder so, oder irgendwie irgendeine Lieferung kommt rein und irgendjemand wird dabei gefilmt, wie er sich tierisch darüber freut, dass endlich dieses Paket jetzt da ist, und die Kunden merken das und denken so, boah, der steht total auf den Krempel. Und gerade bei so Keyboard-Videos habe ich das manchmal, dass Leute das antesten und du merkst total, die gehen richtig steil auf das Gerät. Und das, ich glaube, da sind wir noch sehr weit entfernt davon, dass eine Maschine so eine emotionale Antwort generieren kann. Meine Meinung.
Die Frage ist halt, ob jedes Produkt so eine emotionale Reaktion halt braucht. Ne? Es gibt ja auch Produkte, die sind so emotional wie ein paar Socken irgendwie. Um vielleicht dabei ein paar Socken zu bleiben. Zum Beispiel.
Ja, das stimmt. Wobei auch im Sockenbereich gibt es sehr starke Marken. Also auch da darf man sich nicht vertun. Also das ist auch da könntest du als kleines agiles Unternehmen durchaus was rocken und die Falkes der Nation richtig, richtig alt aussehen lassen, weil du einfach zum Beispiel komplett anders an den Markt rangehst und nicht einfach nur eine linke und eine rechte Socke zusammengeschweißt irgendwie an so einen Ständer bei Peek und Kloppenburg dranhängst. Da ist ja noch viel mehr möglich. Aber das wird die Maschine halt nicht schaffen können.
Okay, spannend. Also du hast ja geschrieben, in dem die echten Probleme der meisten Unternehmen kann die KI nicht lösen. Oder das war deine These. Vielleicht fasst du noch mal kurz zusammen, was sind denn die echten Probleme von Unternehmen?
Ich finde, die echten Probleme finde ich, dass einfach viele überhaupt nicht den Hang dazu haben, eine Marke zu werden. Also gerade so im Online-Shop-Bereich. Und das ist halt für uns ein relativ vorherrschendes Thema. Hast du einfach viele, die sind gut darin, Produkte in Pakete zu packen. Aber mehr auch nicht. Und wenn ich ein Paket von Thomann kriege, raste ich persönlich emotional aus. Und das schaffen halt viele einfach nicht. Und auch im B2B-Bereich natürlich hast du oft einfach eine sehr hohe Unemotionalität, wo ich auch denke, ja, das mag ja alles nett sein, aber und klar, wenn du jetzt eine Schrumpfmuffe herstellst, dann geht das vielleicht auch einfach nicht. Aber ich finde vieles noch so unglaublich altbacken und so langweilig. Ich würde gerne so viel mehr Geld ausgeben auf diesem Planeten. Aber ich tue es halt nur für Sachen, die mich auch wirklich berühren oder die mich triggern irgendwo. Und viele tun das nicht. Ich habe, also um zum Beispiel, letzter Punkt für mich, um beim Sockenbeispiel zu bleiben. Ne? Ich weiß nicht, wie deine Sockenschublade aussieht, so du eine hast, aber in meiner sind kaum Socken drin, wo ich sagen würde, ich weiß, von welcher Marke die kommen. Ich habe das bei...
Ich hab tatsächlich Socken, wo ich weiß, ich habe tatsächlich jede Menge Marken. Ich weiß, dass ich von Nike Socken habe, von Champion und von diese komischen Socken, die so bunt sind, mit so witzigen, die man so schenkt immer zu Weihnachten, habe ich die auch geschenkt bekommen. Ich weiß nicht, der Name, da fällt mir die Marke jetzt nicht ein, obwohl es die auffälligsten Socken sind.
Blöde, ne?
Aber es sind Markensocken. Also ich habe tatsächlich viele Markensocken bei mir im.
Ja. Aber gerade so.
Ja, stimmt. Also da widerspreche ich mir eigentlich gerade selber, weil sonst könnte ich mir sonst auch nicht Markensocken kaufen. Ich habe ja selber gerade das Paar Socken als unemotional beschrieben und trotzdem habe ich Markensocken im Schrank.
Und es würde mit Sicherheit irgendjemand geben, der es schafft, zum Beispiel, Klopapier komplett neu zu definieren. Fände ich mal total spannend. Also warum druckt da keiner lustige Sprüche drauf? Oder irgendein Quatsch oder irgendein QR-Code und du sitzt auf dem Pott und fotografierst das Ding ab.
Gibt es, aber jetzt habe ich mal eine Gegenthese oder ich fordere dich da jetzt mal heraus. Der reichste Mann der Welt ist Jeff Bezos, ist zumindest einer der reichsten Männer. Und wir wissen, Amazon ist von Emotionalität so weit entfernt wie... Jetzt muss ich ein anderes Beispiel finden als die Socken.
Aber ziemlich weit entfernt.
Wie die Schrumpfmuffe. Ja. Schrumpfmuffe, die du davon angeholt hast. Und es ist das erfolgreichste E-Commerce-Unternehmen weltweit mit einem sehr auf Big Scale unemotional ausgerichteten Shop.
Ja.
Was sagst du dazu?
Na, ich finde, Amazon hat es halt auf anderem Wege geschafft, zu einer Marke zu werden. Ich meine, dass Amazon eine Marke ist, ist, glaube ich, klar. Sie haben es halt nicht durch Emotionalität geschafft. Das wäre so der eine Weg. Sondern sie haben es einfach dadurch geschafft, sich irgendwie halt bei mir zu etablieren, als die haben einfach schlicht alles. Und sie haben natürlich auch so über die Jahre haben sie einen sehr hohe Markteintrittshürden aufgebaut, dadurch, dass sie einfach eine unglaubliche Datenmenge haben und einfach für vieles schon unglaublich viele Bewertungen haben und vieles halt nach vorne schaufeln können. Aber ich sage auch nicht, dass du es nicht anders schaffen kannst, aber...
Für mich das Entscheidende bei Amazon ist die UX.
Wobei es mittlerweile, muss ich sagen.
Also ich kann so schnell da was bestellen wie bei keinem anderen
das
Shop.
Das stimmt. Das ist richtig.
Und das ist für mich UX. Und wenn ich schnell was brauche, weiß ich, gehe zu Amazon. Erstens, was du gesagt hast, großes Sortiment. Ich finde da fast alles. Und es geht schnell. Und es geht ja nicht nur schnell im Bestellen, sondern es geht auch schnell in der Lieferung. Ja.
Aber würdest du sagen, also, würdest du sagen, dass du sonst bei Online-Shops kaufst, wo du echt sagen würdest, boah, wenn die morgen zumachen, fange ich an zu heulen? Die würden mir fehlen?
Amazon
würde mir fehlen. Okay, aber jetzt, ne, weil der halt praktisch ist. Aber hast du sonst jetzt, außer die großen Universalversender, kaufst du bei kleineren Shops, wo du sagst, wenn die morgen zumachen, weil die so einen geilen Service bieten, weil die eine geile Beratung zum Beispiel bieten, weil sie einfach geile Videos haben, das würde mir richtig wehtun?
Und
ich würde denken, dass wir da eigentlich hinkommen müssten. Also das müsste eigentlich so ein Ziel sein, so wie wir mit unserem Podcast, wo irgendjemand dann sagt, boah, jetzt haben die den Podcast zugemacht, da finde ich aber richtig blöd. Das ärgert mich, ich habe das immer total gerne gehört. Hier übrigens mal so ein kleines Grundmuster geliefert für eine Textbewertung, die man mal über uns schreiben könnte. Aber nur ein bisschen subliminal heute geliefert.
Das könnt ihr übrigens machen bei Apple Podcasts vor allem, könnt ihr das machen. Ich glaube, das ist der einzige Ort, wo man. Kann man uns irgendwo anders noch bewerten? Auf irgendeiner anderen Plattform eigentlich? Also nicht nur bewerten mit Sternen, sondern auch wirklich mit Text.
Ich meine, es geht. Ich glaube es fast nicht. Also auch Spotify nicht. Weiß ich nicht.
Apple Podcast ist das einzige oder iTunes. iTunes. Heißt es jetzt Apple Podcast oder iTunes? Ich bin da immer
verwirrt,
dass ich jetzt nicht Apple
nutze. Das System, was wir für diesen Podcast nutzen, nämlich Anchor, heißt seit heute nicht mehr Anchor. Die haben es jetzt, wie heißt es? Spotify for Podcaster heißt es, glaube ich, jetzt. Ist auch vollkommen egal. Ja, wir driften ab. Aber ich glaube, wir sind uns schon darin einig, um langsam so zum Schluss zu kommen. Meine These war ja, was den SEOs fehlt oder was vielen SEOs fehlt und was unserer Branche fehlt, ist, dass wir besser darin werden müssen, dass die Website zu einer starken Marke wird. Und das sowohl natürlich, wenn du in-house bist, dass du natürlich darauf achtest, für deine eigene Website, aber natürlich auch, dass Agenturen, das vor allem das, was eine SEO-Agentur klassisch gemacht hat, so Canonical Tag Fixing und Markup-Gedöns, ich glaube, das bringt viele nicht wirklich weiter, hat natürlich trotzdem einen gewissen Effekt, ist aber oft, finde ich, einfach, oder vielen Unternehmen fehlt einfach dieser Reason Why, also warum gibt es dich, warum solltest du geil sein und nochmal, da finde ich dieses Ganze.
Oder wie dein Buch, um dein Buch kurz zu nennen, Why Me, steht bei dir im Hintergrund, sehe ich gerade. Für mich, weil du sagst, die Website zur Marke machen, für mich ist ja die Website eine digitale Repräsentanz der Marke, weil die Website selber ist ja nicht die Marke, sondern das Unternehmen dahinter. Und die Website ist eine digitale Repräsentanz der Marke und zwar für viele Unternehmen eben auch die wichtigste digitale Repräsentanz der Marke, genauso wie ein Social-Media-Profil eine digitale Repräsentanz der Marke sein kann. Aber ich glaube, es war klar, dass du das meinst. Ich wollte es nur noch mal kurz so ausdrücken. Gebe ich dir absolut recht. Also viele SEOs beschäftigen, haben sich halt auch noch nie mit Marke beschäftigen müssen. Ne?
Ja.
Also mit Markenaufbau, mit Marke, wie man überhaupt eine Marke aufbaut, was dazu führt, dass man eine Marke aufbaut. Und da sind eben gute Rankings in der Suche eben nur ein Teil davon, um halt Touchpoints da über den Weg zu schaffen. Aber die werden alleine meistens nicht ausreichen, um eine digitale Marke aufzubauen oder generell eine Marke aufzubauen. Die guten Rankings so. Und gibt es irgendein Unternehmen, was wirklich. Ich kenne mehr Unternehmen, die gar keine guten Rankings haben und starke Marken sind, als Unternehmen, die gute Rankings haben und wirklich starke Marken sind.
Muss ich noch drüber nachdenken.
So. aber es ist immer eine interessante Fragestellung. Ne? Also eine Airbnb zum Beispiel als starke Marke, die kümmern sich um SEO, glaube ich, meines Erachtens nicht viel, beziehungsweise da steht SEO überhaupt nicht im Fokus. Ne? Oder alle großen Marken, Amazon vielleicht nochmal ausgenommen. Amazon, glaube ich, im Big Scale-Bereich arbeiten die schon. Zalando natürlich auch. Ne? Das sind so ein paar Marken, die sowohl starke Marken haben als auch gute Rankings. Aber meistens die richtig großen Brands, auch im Automobilbereich, da spielt SEO überhaupt keine große Rolle. Ne?
Nee, ich glaube, also da sehe ich diesen Hebel auch nicht wirklich. Aber in dem Augenblick, wo du wirklich ein kleineres Unternehmen hast und auch der von mir immer gerne zitierte kleine Weinshop, der einfach, also wir haben hier in Emstetten, kleines Café Münsterland, haben wir einen Weinhändler in dieser Stadt, Weinborn, und wenn der jetzt einen Online-Shop macht und nimmt einfach sein komplettes Inventar, quasi Export aus der Warenwirtschaft und kopiert das einmal in Spotify rüber, da entsteht eigentlich gar nichts.
Shopify meinst du? Shopify, ja. Ich wechsle die auch
immer. Da entsteht ja eigentlich gar nichts. Ne, das ist so langweilig wie nur irgendwas. Ne? Aber gerade dieser, den fand ich früher immer total spannend, diesen Whisky.de-Typen, der halt dann wirklich diese Whiskys verkostet und das fand ich.
Aber da sind wir beim Thema, ne? Viele Unternehmen verlieren, glaube ich, diesen Gründergeist. Ich glaube, jeder Gründer, also bei vielen Shops, die ja irgendwann mal gegründet wurden von irgendeiner Person, die irgendeine Leidenschaft und irgendeine Expertise auch hatte, irgendwie zu dem Thema, und was ihn dann dazu bewegt hat, sich ein Unternehmen zu gründen und einen Shop zu gründen, das geht halt mit der Skalierung, die dann irgendwann einhergeht, weil das Unternehmen immer mehr wächst, immer mehr verloren. Ne? Das ist halt so ein bisschen das Tragische. Und dann verwässert halt die Marke oder das Potenzial für die Marke, was eigentlich da war, verwässert dann immer mehr. Es gibt auch genug Unternehmen, glaube ich, die auf Skalierung und Exit oder sonst was von Anfang an getrimmt wurden. Von denen spreche ich jetzt erstmal nicht an dieser Stelle.
Okay. Sollen wir für heute Schicht machen?
Machen wir für heute Schicht.
Nächsten Monat weiter. Dank. Vielleicht noch eine Sache, die ich gesehen habe, natürlich in diesen sozialen Netzwerken. Der Kai Spriestersbach bringt ein Buch raus zum Thema AI-Content oder quasi wie ChatGPT oder insgesamt die generativen Plattformen funktionieren und wie man sie dann richtig bedienen sollte. Soll wohl im Mai rauskommen. Ich habe es mal direkt vorbestellt. Also großes Lob da an den Kai, dass er dieses Thema so gut reitet. Ich bin gespannt auf das Buch.
Ich auch.
Ja. Okay. War schön mit dir, Olaf.
War schön mit dir, Markus, wieder mal. Ich hoffe, wir haben da noch weitere Folgen vor uns. Gebt uns etwas Motivation, das weiterzumachen, indem ihr uns bewertet, uns folgt. Die Abozahlen steigen, das freut uns. Uns hören immer mehr Menschen zu. Es sollte auch so weitergehen, dann ist das Motivation genug, dass Markus und ich uns monatlich hinsetzen und austauschen über Online-Marketing-Themen. Danke.
Okay, dann lass uns Schluss machen. Bis dann. Tschö.
Tschö.
OM-Kaffee, der Online-Marketing-Real-Talk mit Markus Hübner und Olaf Kopp. OM-Kaffee.
Let's get ready to rumble!
OM-Kaffee.